Eines Nachts muss ich wohl eingeschlafen sein, denn das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich diesen alten Film, The Sandlot, gesehen habe. Doch ich wachte mit einem leichten Gefühl der Panik auf, als ich ein lautes Geräusch von draußen, vor meinem Zimmer, hörte. Damals war ich an der Universität, also lebte ich in einem kleinen Wohnheimzimmer. Es war nicht ungewöhnlich, nachts Leute draußen auf dem Flur zu hören. Ich schaute auf mein Handy und sah, dass es Mitternacht war. Ich lauschte eine Weile, während das Geräusch anhielt. Ich wartete noch etwas länger, aber plötzlich wurde es vollkommen still. Ich dachte, es sei nichts, also sagte ich mir egal und legte meinen Kopf wieder aufs Kissen. Gerade als ich im Begriff war einzuschlafen, begann jemand heftig an meine Tür zu klopfen. Diesmal sprang ich buchstäblich aus dem Bett, ziemlich wütend, weil ich dachte, es sei entweder ein Freund oder einfach jemand, der mich ärgern wollte. Ich öffnete die Tür und trat auf den Flur hinaus, aber niemand war da. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, also rief ich laut, in der Hoffnung, dass mich jemand hören und merken würde, dass ich keinen Spaß machte. Ich schloss und verriegelte die Tür, blieb aber etwa 10 Minuten lang wachsam und lauschte. Und tatsächlich, das Klopfen begann wieder, diesmal begleitet von einem lauten Schrei eines Mannes. Er schrie immer wieder um Hilfe. Wieder sprang ich aus dem Bett und rannte so schnell ich konnte hinaus, doch erneut war niemand da. Ich war so wütend, dass ich gar nicht darüber nachdachte, was ich tat. Ich rannte einfach los, um herauszufinden, wer das war. Als ich aus meinem Zimmer kam, konnte ich entweder nach links oder nach rechts gehen. Ich entschied mich für rechts, weil ich so ein Gefühl hatte. Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass die Person dorthin gegangen war. Aber ich musste mich entscheiden. Und in dem Moment war es besser, etwas zu versuchen, als gar nichts zu tun. Ich war verzweifelt darauf bedacht, herauszufinden, wer zum Teufel mich störte. Ich ging bis zum Ende des Flurs, bog um die Ecke und sah meinen besten Freund, Thomas. Zufall? Ich glaube nicht.
Was zum Teufel ist mit dir los, Mann? Du hast mir einen riesigen Schrecken eingejagt, sagte ich.
Thomas schien keine Ahnung zu haben, wovon ich sprach, aber ich konnte es kaum glauben. Entweder war er ein hervorragender Schauspieler oder er war es wirklich nicht. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich glauben sollte. Ich denke, ich wollte einfach an ihn glauben und mich selbst davon überzeugen, dass er es gewesen war und dass alles vorbei war. Ich hätte auf ihn hören sollen, denn wenn ich das getan hätte, hätte ich vielleicht nicht so schnell meine Wachsamkeit verloren und wäre nicht durch die traumatischste Erfahrung meines Lebens gegangen. Ich werde niemals den Ausdruck in Thomas' Gesicht vergessen, als ich in mein Zimmer zurückkehrte. Er sah wirklich verwirrt aus. Ich musste früh am Morgen aufstehen, also wollte ich einfach wieder schlafen. Ich lag wahrscheinlich eine Stunde lang wach, drehte mich hin und her, bis ich schließlich anfing einzuschlafen. Doch plötzlich spürte ich Tritte unter meinem Bett. Ich sprang sofort auf und sah nach, aber da war niemand. In diesem Moment war ich sicher, dass mein Verstand mir einen Streich spielte. Ich war so verängstigt, dass ich mein Zimmer verließ, entschlossen, die Nacht im Zimmer eines Freundes zu verbringen. Ich hoffte, dass er wach war, wie er es um diese Zeit normalerweise war. Doch kaum hatte ich die Tür geöffnet und trat auf den Flur, stand er dort auf der anderen Seite des Korridors, starrte mich an und hielt irgendeinen scharfen Gegenstand in der Hand. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach in mein Zimmer zurücklief. Alles geschah so schnell. Ich traf eine Entscheidung in einem Bruchteil einer Sekunde und rannte den ganzen Flur entlang und die Treppe hinunter. Ich versteckte mich im Raum des Hausmeisters und schaffte es, ohne dass der Mann mich sah. Bis heute wurde, wer auch immer das war, nie verhaftet, zumindest soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wer er war oder was er von mir wollte, aber er arbeitete nicht für die Universität oder so etwas, denn er wurde von den Kameras aufgenommen und niemand erkannte ihn. Irgendwie gelang es ihm, den Campus zu verlassen, ohne gesehen oder gefasst zu werden, und seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Manchmal frage ich mich, ob er das auch anderen angetan hat, ob er vielleicht immer noch frei herumläuft. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass er ein Serienmörder gewesen sein könnte, der nie gefasst wurde. Oder wer weiß. Gott war in dieser Nacht auf meiner Seite. Als ich an der Universität war, passierte mir etwas sehr Seltsames. Ich war damals 21 Jahre alt und Vollzeitstudent. Ich lebte in meinem Wohnheim, verbrachte aber auch einen Teil der Zeit zu Hause bei meinen Eltern. Eines Nachts war ich im Zimmer eines Freundes und wir hingen einfach nur eine Weile zusammen ab. Als es draußen dunkel zu werden begann, war das normalerweise mein Zeichen, in mein Zimmer zurückzukehren und mich für die Nacht fertig zu machen. Aber wir ließen uns beim Wii-Spielen mitreißen und ich verlor das Zeitgefühl. Es war wahrscheinlich gegen 9, als ich mein Handy nahm und die Uhrzeit bemerkte. Es war nichts Schlimmes, aber ich sagte meinem Freund, dass es schon spät sei und ich wohl besser gehen sollte. Er stimmte zu und wir verabschiedeten uns. Ich musste noch auf die Toilette, bevor ich in mein Zimmer zurückging. Die Toilette lag ziemlich außerhalb meines Weges, aber ich musste wirklich dringend, also beschloss ich, mich zu beeilen. Als ich um die Ecke bog und den Flur hinunterblickte, flackerten die Lichter vor der Toilette. Die Toilette befand sich am Ende des Gangs, links, und sah wirklich unheimlich aus. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht abrupt stehen blieb und einen Moment lang starrte. Rückblickend war ich definitiv feige, aber irgendetwas in mir muss gewusst haben, dass etwas nicht stimmte. Nach ein paar Sekunden, in denen ich dort stand, hörte ich seltsame Geräusche aus der Toilette kommen. Es gab Klopfgeräusche und quietschende Schritte. Ich blieb einen Moment still stehen und überlegte, ob ich umkehren und die andere Toilette benutzen sollte. Aber die andere war ziemlich weit entfernt und ich dachte, ich sei einfach nur paranoid, also beschloss ich, es nicht zu tun. Ich ging auf den Eingang zu und während ich das tat, spürte ich eine negative Energie in meiner Brust. Es war fast so, als würde mir etwas sagen, ich solle umkehren, aber ich ignorierte es. Ich war zu diesem Zeitpunkt keine 10 Schritte mehr vom Eingang entfernt. Als ich eintrat, glaubte ich, aus dem Augenwinkel einen Schatten zu sehen. Aber als ich den Kopf drehte, war niemand da. Ich begann leise flüstern zu hören. Und obwohl ich unglaublich verängstigt war und mein ganzer Körper unter Schock stand, begann ich, die Kabinen eine nach der anderen zu öffnen. Und nachdem ich ein paar geöffnet hatte, war er da. Ich musste mir die Augen reiben, um sicherzugehen, dass ich richtig sah. Es war der verdammte Hausmeister. Er saß auf der Toilette, völlig zugedröhnt und sah aus, als hätte er gerade etwas Schreckliches durchgemacht. Er nahm dort Drogen und war am Rande der Bewusstlosigkeit. Es sah so aus, als würde er unter einer drogeninduzierten Psychose leiden, obwohl ich kein Experte bin. Alles, was ich weiß, ist, dass er völlig verrückt aussah und ich wollte nichts damit zu tun haben. Er sah aus wie einer dieser Süchtigen, die man am Straßenrand in den gefährlichsten Vierteln sieht. Ich wusste immer, dass er seltsam war, aber verdammt, ich half ihm auch nicht. Tatsächlich sagte ich kein einziges Wort zu ihm und ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine Anwesenheit nicht einmal bemerkte. Es mag grausam klingen, aber ich wollte mich wirklich nicht einmischen. Ich meldete ihn auch nicht. Ich erledigte einfach, was ich auf der Toilette zu tun hatte und ging. Und falls du dich fragst, ich ließ ihn nicht dort sterben. Ich war mir ziemlich sicher, dass er keine Überdosis hatte, sondern einfach einen schlechten Moment durchmachte. Wie auch immer, es ist nicht meine Aufgabe, mich um einen 50-jährigen Mann zu kümmern. Nach seinem Aussehen zu urteilen, schien er sich außerdem selbst zu befriedigen oder so etwas, denn seine Hose war heruntergelassen, die Unterwäsche halb über seinen Genitalien und seine Hände waren dazwischen. Ehrlich gesagt war ich so verstört, dass ich einfach nur so schnell wie möglich dort raus wollte und nie wieder daran denken wollte. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich jemandem mit Autorität an der Schule hätte davon erzählen sollen, aber ich tat es nie. Natürlich erzählte ich es ein paar Freunden und die Nachricht verbreitete sich, was er getan hatte, aber niemand war wirklich überrascht. Außerdem gab es viel schlimmere Gerüchte, über die man sich Sorgen machen konnte. Offenbar sagten manche, er sei ein Pädophiler. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was ich weiß ist, dass er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Ich hasse es, voreingenommen zu sein, aber mit ihm stimmt etwas zutiefst nicht und das fühlte ich von Anfang an. Vor nur ein paar Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen. Mein Name ist Kaylee, ich bin 26 Jahre alt und habe Betriebswirtschaft studiert. Jedenfalls, das reicht fürs Erste über mich. Ich erinnere mich an alles, als wäre es gestern gewesen, der schlimmste und furchterregendste Tag meines Lebens. Es war nur ein weiterer normaler Tag in meinem Leben, an dem ich um 5 Uhr morgens aufwachte und mich fertig machte. Ich stehe sehr früh auf, um genug Zeit zu haben, zu duschen, mich zu schminken und einfach meine morgendliche Ruhe zu genießen, bevor ich zur Schule gehe. Plötzlich bekam ich eine Textnachricht von meiner besten Freundin Eva. Sie bombardierte mein Handy mit Nachrichten, also legte ich nach der 5. Nachricht das Glätteisen beiseite, um nachzusehen, worum es bei dem ganzen Aufruhr ging. Sie schrieb mir über ihren Freund, wie immer dasselbe, dass er verrückt sei und sich wieder wie ein Psychopath benehme. Das war nichts Neues, obwohl es immer noch beunruhigend war, denn ihr Ex war wirklich verrückt. Er war extrem kontrollierend und aufdringlich. Er erlaubte Eva keinerlei Privatsphäre. Meine Freunde und ich hassten ihn von Anfang an und konnten nie verstehen, was sie in ihm sah. Aber hätte ich gewusst, wie verrückt er wirklich war, hätte ich niemals zugelassen, dass sie so lange mit diesem Irren zusammenblieb. Alles erreichte seinen Höhepunkt, als ihr Freund, nennen wir ihn Alex, der Einfachheit halber begann, Eva zu beschuldigen, ihn zu betrügen und ihr die absurdesten Dinge vorwarf. Eva hatte genug von den ständigen Verhören und blockierte ihn für den ganzen Tag. Wir dachten, damit wäre die Sache erledigt. Sie war meine Mitbewohnerin, naja, nicht offiziell, aber sie schlich sich fast jede Nacht in mein Zimmer. Und wir lernten, tratschten oder machten sonst etwas zusammen. Ich schätze, sie vergaß, ihn zu entblocken oder so. Ich weiß es nicht. Es war ungefähr 10 Uhr abends, als sie plötzlich eine Benachrichtigung bekam. Wir beide mussten gerade eingeschlafen sein, denn ich erinnere mich, dass uns das Geräusch gleichzeitig weckte. Es war eine Nachrichtenanfrage von einem Unbekannten auf Instagram. Die Nachricht lautete: Mach die Tür auf. Plötzlich hörten wir laute Schläge an der Tür. Ich geriet in Panik, wenn auch wahrscheinlich nicht so sehr wie Eva. Als wir die Hinweise zusammensetzten, wurde uns klar, dass es fast sicher Alex war, der Rache suchte. Unser Plan war, still zu bleiben und zu hoffen, dass er wieder gehen würde. Aber das funktionierte nicht. Lass mich rein, du Idiotin. Ich weiß, dass du da bist. Man hat dich auf frischer Tat ertappt. Der Mann schrie praktisch. Und obwohl er nicht wie Alex klang, wussten wir tief im Inneren, dass er es war. Uns wurde klar, dass wir da nicht so leicht rauskommen würden. Er schlug etwa 5 Minuten lang auf die Tür ein und begann sogar, sie zu treten, um sie aufzubrechen. Ich rief die Polizei, aber wir wussten nicht, wie lange sie brauchen würde. Plötzlich hörte ich schwere Schritte, die sich entfernten, immer leiser wurden, bis schließlich völlige Stille herrschte. Offenbar hatte der Lärm unsere Nachbarn im Wohnheim geweckt. Und 2 verschiedene Personen schafften es, den Sicherheitsdienst des Campus zu erreichen, der nur eine Minute später an meiner Tür war. Zuerst zögerte ich, weil ich dachte, es könnte Alex sein, der versuchte, uns hereinzulegen, aber ich fühlte mich mutig, also öffnete ich die Tür und versuchte mein Glück. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und als die Polizei schließlich eintraf, erzählte ich auch ihnen alles. Während ein Beamter mit uns sprach, fand ein anderer Alex auf dem Parkplatz, als er gerade versuchte zu fliehen. Sie erwischten ihn mit einem Messer, einem Seil und einer Menge Pillen. Es beunruhigt mich, überhaupt daran zu denken, was er in dieser Nacht vorhatte, aber ich glaube, es ist besser, es sich gar nicht vorzustellen. Ich blieb bis etwa 1 Uhr morgens wach und wachte trotzdem 1 oder 2 Mal in der Nacht auf, unfähig wieder einzuschlafen. So verängstigt war ich. Ich wusste, dass er im Gefängnis war, aber der Schock war so groß, dass Eva und ich in den folgenden Wochen bei einer Freundin im Wohnheim blieben, bis wir uns wohl genug fühlten, um in unser Zimmer zurückzukehren. Leider war das nicht das letzte Mal, dass wir von Alex hörten. Eva machte nach diesem Vorfall endgültig mit ihm Schluss, natürlich, aber er tauchte trotzdem hin und wieder auf. Er wurde nie wieder so gewalttätig, aber irgendetwas war ernsthaft verstörend an diesem Typen. Ich zog im Oktober in das alte viktorianische Haus in der Elm Street. Es war jahrelang verlassen gewesen, doch eine Immobilienfirma hatte es kürzlich in seinen alten Glanz zurückversetzt und als mittelloser Student war die Miete zu gut, um sie abzulehnen. Obwohl das Haus eine Geschichte seltsamer Vorkommnisse hatte, bin ich ein fester Anhänger von Logik und Vernunft. Ich dachte, ich könnte damit umgehen. Ich hätte nicht falscher liegen können. Die ersten Wochen vergingen ereignislos, wie in jedem anderen Haus auch. Es gab das übliche Knarren und Stöhnen eines alten Gebäudes, aber nichts, das mir eine Gänsehaut bereitet hätte. Doch dann begannen die Träume. Ich träumte von einer großen, dunklen Gestalt, die am Fußende meines Bettes stand und mich mit glühend roten, stechenden Augen ansah. Ich wachte schweißgebadet und mit rasendem Herzschlag auf, aber da war nichts. Die Träume wurden häufiger und ich begann überall im Haus seltsame Dinge zu bemerken. Gegenstände bewegten sich oder verschwanden völlig, um dann an den unwahrscheinlichsten Orten wieder aufzutauchen. Ich hörte Schritte auf der Treppe, Flüstern in der Nacht und manchmal ein tiefes, kehliges Knurren, das aus den Wänden selbst zu kommen schien. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass es nur meine überaktive Fantasie war, die mir einen Streich spielte. Doch eines Nachts, nachdem ich lange aufgeblieben war, um zu lernen, sah ich ihn. Eine dunkle Gestalt stand im Flur und starrte mich mit denselben roten Augen aus meinen Träumen an. Sie verschwand sofort, als ich das Licht einschaltete, und ließ mich an meinem Verstand zweifeln. Aber ich konnte die Beweise nicht länger ignorieren. Da war etwas in dem Haus mit mir, und es war nicht freundlich. Ich beschloss, Nachforschungen anzustellen, durchforstete alte Zeitungen und Gemeindearchive, verzweifelt auf der Suche nach einer Erklärung. Da entdeckte ich die Geschichte von Benjamin Hawthorne. Benjamin war ein Arzt, der Ende des 19. Jahrhunderts in dem Haus gelebt hatte. Man warf ihm vor, seine Patienten für makabre Experimente benutzt zu haben, um die Geheimnisse von Leben und Tod zu ergründen. Er behauptete, mit einem Wesen aus einer anderen Existenzebene Kontakt aufgenommen zu haben, einem, das sich von menschlicher Angst ernährte. Als die Bewohner der Stadt davon erfuhren, stürmten sie sein Haus und hängten ihn an der Eiche im Vorgarten auf. Nun, mehr als ein Jahrhundert später, schien Benjamins dunkles Vermächtnis noch lange nicht beendet zu sein. Doch ich konnte nicht ausziehen. Ich hatte kein Geld und keinen anderen Ort, an den ich gehen konnte. Auch versuchte ich, die bösartige Präsenz in meinem Zuhause zu ignorieren. Ich blieb bis spät in die Nacht bei eingeschaltetem Licht wach und übertönte das Flüstern mit lauter Musik. Doch die Träume hielten an und die Erscheinung quälte mich weiter. Die Nacht, die alles veränderte, begann wie jede andere. Ich lag im Bett und versuchte zu schlafen, trotz des eisigen Gefühls der Angst, das sich in meiner Brust festgesetzt hatte. Als ich gerade einzuschlafen begann, spürte ich plötzlich ein Gewicht auf mir, als würde jemand auf mir sitzen. Ich öffnete die Augen und da war sie. Die dunkle Gestalt, ihre roten Augen nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht schreien. Ich spürte, wie mir das Leben entwich, während die kalten, unsichtbaren Hände der Gestalt sich um meinen Hals schlossen. In einem letzten verzweifelten Versuch brachte ich ein Flüstern hervor. Benjamin Hawthorne, ich befehle dir, diesen Ort zu verlassen. Und genau in diesem Moment verschwand die Gestalt. Keuchend drang ich nach Luft, mein Herz dröhnte in meinen Ohren. Das Zimmer wirkte leichter, als hätte sich eine dunkle Wolke gelöst. Ich sah die Gestalt nie wieder, aber ich werde den Schrecken, den sie mir einjagte, niemals vergessen. Und so sitze ich hier und erzähle dir meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das Wesen wirklich Benjamin Hawthorne war oder etwas noch Unheimlicheres. Aber eines ist sicher. Das Wesen, das in jenem Haus in der Elm Street lebte, ernährte sich von Angst und ich war sein unfreiwilliges Opfer. Seitdem bin ich umgezogen und mein Leben ist wieder normal geworden. Doch die Erinnerungen an jenes Haus verfolgen mich noch immer. Wenn du dich jemals in einer ähnlichen Situation wiederfindest, erinnere dich an meine Geschichte. Sprich den Namen dessen aus, der die Dunkelheit heraufbeschworen hat, und vielleicht, nur vielleicht, gelingt es dir, das Böse zu verbannen, das in den Schatten lauert. Doch sei vorsichtig, es gibt Dinge, die man besser nicht stört, und es existieren Kräfte in dieser Welt, die wir vielleicht niemals ganz begreifen werden. Was das alte viktorianische Haus in der Elm Street betrifft, es steht bis heute leer. Die Immobilienfirma hat es nie geschafft, einen neuen Mieter zu finden, und die Gerüchte über seine unheimliche Vergangenheit kursieren weiter. Manchmal fahre ich mit dem Auto daran vorbei, unfähig, das Gefühl abzuschütteln, dass die Gestalt mit den roten Augen immer noch dort ist und auf ihr nächstes Opfer wartet. Aber eines weiß ich sicher: Ich werde nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Der Schrecken, den ich erlebte, war zu real, zu lebendig, um das Produkt meiner Fantasie zu sein. Und jetzt, da ich meine Geschichte mit dir geteilt habe, hoffe ich, dass ich dich für die unsichtbaren Gefahren sensibilisieren konnte, die in den Schatten unserer Welt lauern. Um den Kontext zu geben, ich lernte Thomas kennen, als wir im ersten Jahr der Universität zufällig als Mitbewohner zugeteilt wurden. Damals schien an ihm nichts merkwürdig. Ja, er ging oft aus und kam spät in der Nacht zurück, aber ich dachte immer, er hätte einfach Spaß mit seinen Freunden. Es war ja nicht so, dass ich nicht dasselbe tat. Wir lebten 4 Semester auf dem Campus, 2 Jahre. In dieser Zeit kam er mir nie besonders exzentrisch vor. Vielleicht ein paar kleine Dinge, wie dass er nie Essen in unseren Mini-Kühlschrank stellte, aber nichts, was Anlass zu echter Sorge gegeben hätte. Erst als wir in eine Wohnung zogen, begannen die Dinge seltsam zu werden. Ich zog etwa eine Woche nach ihm ein, ein paar Tage bevor das Semester begann. Eigentlich sollte ich zur selben Zeit umziehen, aber meine Tante war gestorben und ich musste meinem Vater bei allem helfen, was danach kam. Ich wäre länger geblieben, wenn der Semesterbeginn nicht unmittelbar bevorgestanden hätte, aber das ist nebensächlich. Wir hatten uns die Wohnung gemeinsam angesehen und sie war ziemlich schön und gemütlich. Nicht gerade modern, aber günstig genug, um sich zu lohnen, ohne dass der Preis verdächtig wirkte. Keiner von uns war unzufrieden mit dem Ort. Doch als ich schließlich einziehen konnte, wirkte die Wohnung irgendwie verfallener. Genug, dass es mir sofort auffiel. Die Farbe blätterte an einigen Stellen stark ab, worauf Thomas gar nicht reagierte, als ich es erwähnte. Die Böden waren größtenteils in Ordnung, aber einige Dielen knarrten besonders laut. Etwas, das ich bei der Besichtigung nicht bemerkt hatte. Wieder etwas, das mich störte, aber Thomas schien es völlig gleichgültig zu sein. Dann war da noch die Tatsache, dass das Schloss an der Tür des verbleibenden Schlafzimmers meinem kaputt war. Kein einfach zu lösendes Problem mit einem Studentenhaushalt. Ich fragte Thomas danach und stellte sicher, dass er mir wirklich antwortete, aber er zuckte nur mit den Schultern und meinte, er habe es nicht bemerkt. Na schön, schon gut. Seltsam, aber wohl keine große Sache. Abgesehen davon, dass die Kaution verloren gehen würde. Es spielte keine Rolle. Das Semester begann und die Wochen vergingen. Und dann begann ich, Dinge an Thomas zu bemerken. Da wir jetzt in einer Wohnung und nicht mehr im Wohnheim lebten, war er distanzierter denn je. Nicht, dass er früher besonders gesprächig gewesen wäre, aber jetzt schien er mich kaum noch anzusehen, bevor er wortlos weitermachte. Tatsächlich sprach er nur mit mir, um mich anzuschreien. Ich solle sauber machen oder still sein. Was das Erste betrifft, war er früher nur ein wenig ordnungsliebend gewesen, was unseren Schlafraum anging. Er bestand auf Sauberkeit auf seiner Seite, ärgerte sich aber nur, wenn mein Durcheinander auf seine Fläche übergriff. Doch jetzt wurde es wirklich extrem. Er fasste mein Zimmer zwar nie an, aber der Rest der Wohnung musste makellos sein, sonst wurde er wütend. Einige Male, in letzter Zeit häufiger, warf er meine Sachen weg, weil ich sie schon lange nicht benutzt hätte. Was auch immer das heißen sollte. Nichts Schlimmes, aber eines dieser Dinge war ein Ersatzladegerät, das ich aus dem Müll holen und mit Raumspray einsprühen musste. Kurz gesagt, einfach nur lästig. Warum er plötzlich so zwanghaft geworden war, blieb ein Rätsel. Was die Sache mit der Ruhe betrifft, das war ein völlig neues Problem. Thomas hatte sich früher nie darüber beschwert, wenn ich beim Spielen Lärm machte, aber jetzt schien das Grund genug zu sein, um meine Tür ohne Klopfen aufzureißen. Ich bat ihn, etwas höflicher zu sein, aber er ignorierte mich wieder. Trotzdem beunruhigte mich, wie schnell er wütend wurde. Ja, es war meine Schuld. Und ich gewöhnte mir an, leiser zu sein. Aber was zur Hölle war mit diesem plötzlichen Wandel los? Ich ließ es trotzdem auf sich beruhen. Vielleicht hatte er ein mentales oder emotionales Problem, über das er nicht sprechen wollte. Ich konnte geduldig mit ihm sein. Sicher. Aber es wurde schlimmer. Einen Mitbewohner zu haben, der seine Lebensmittel im Kühlschrank deutlich beschriftet, ist kein Grund zur Aufregung. Doch ein paar Wochen nach Beginn des Jahres machte ich eine gründliche Reinigung des Kühlschranks, etwas, das ich mir eigentlich schon vorgenommen hatte, seit ich eingezogen war. Es war längst überfällig, aber ich musste ohnehin alles herausnehmen, um zu putzen. Nur wenige Dinge gehörten ihm, die meisten davon im Gefrierschrank. Ich nahm sie heraus und legte sie beiseite, um alles schnell zu reinigen, bevor etwas verdarb. Kein Grund zur Sorge, dachte ich. Als ich fertig war und alles wieder einräumen wollte, bemerkte ich, dass eines seiner beschrifteten Päckchen besonders übel roch. Der Geruch war so widerlich, dass ich unwillkürlich das Gesicht verzog. Ich legte es beiseite, räumte alles andere wieder in den Kühlschrank und sah es mir dann an. Es sah nicht ungewöhnlich aus, nur ein Stück Fleisch, in transparente Plastikfolie gewickelt, das noch leicht blutig schien. Stirnrunzelnd begann ich es auszupacken, um sicherzugehen, dass Thomas kein verdorbenes Fleisch im Gefrierschrank hatte. Der Gestank wurde nur noch ekelhafter. Es war ein schwer zu beschreibender Geruch, obwohl es das war, was ich befürchtet hatte, roch es nicht genau wie faules Fleisch. Es roch einfach nach Tod. Bevor ich es ganz auspacken konnte, es hatte viele Schichten. Was mir erst später auffiel, kam Thomas nach Hause und blieb wie versteinert im Eingang stehen.
»Warum fasst du meine Sachen an?«
schrie er, stürzte auf mich zu, riss mir das Fleisch aus der Hand und begann sofort, es wieder einzuwickeln. Seine Hände zitterten.
»Es stinkt bestialisch, Mann«, sagte ich und trat etwas zurück. »Ich wollte nur sicherstellen, dass es nicht verdorben ist.« »Ist es nicht. Ich mache eine Diät«, knurrte er.
»Fass mein Essen nicht an.«
»Ich hab's doch gar nicht angefasst«, entgegnete ich.
»Fass es nicht an!« Thomas stopfte das Fleisch zurück in den Gefrierschrank und schloss sich in seinem Zimmer ein, wobei er die Tür nur so weit öffnete, dass er hineinschlüpfen konnte, und ließ mich zurück, während ich mir die Hände rieb, um diesen abscheulichen Gestank loszuwerden. Da begann ich wirklich Thomas zu verdächtigen. All die anderen seltsamen Dinge summierten sich zu diesem Vorfall und veranlassten mich, ihn genauer zu beobachten. Ich wollte meinem Mitbewohner nicht nachspionieren. Aber als ich genauer hinsah, bemerkte ich mehr, dass die Hälfte der knarrenden Dielen vor seiner Zimmertür lag, dass er sich immer hineinschlich, als wolle er etwas verbergen, dass die meisten seiner beschrifteten Lebensmittel denselben ekelerregenden Todesgeruch verströmten, wenn ich sie überprüfte. Nun ja, beschnupperte. Nach dem ersten Mal wagte ich es nicht mehr, etwas auszupacken.
Vielleicht war es dumm, aber ich hatte online gelesen, dass eine mögliche Ursache für knarrende Dielen darin besteht, dass sie kürzlich angehoben wurden. Auch begann ich eine kleine, diesmal absichtliche Untersuchung. Als Thomas in der Vorlesung war, sah ich unter die Dielen und es dauerte nicht lange, bis ich etwas fand. Eine Handsäge. Etwas sehr Beunruhigendes, um es milde auszudrücken. Sie schien ziemlich benutzt. Sauber, aber benutzt. Außerdem war auf der Unterseite der angehobenen Diele ein mysteriöser rotbrauner Fleck. Das reichte mir, um die Diele wieder einzusetzen und nicht weiter darüber nachzudenken, zumindest, bis ich einen Plan gefasst hatte. Ein Freund von mir studierte Film und ich konnte ihn überreden, mir eine alte Videokamera zu leihen, für ein Experiment. Ich versteckte sie in einer Pflanze, auf die Tür zu Thomas' Zimmer gerichtet, in Bodennähe. Ich plante, die Nacht bei diesem Freund zu verbringen und alles geschehen zu lassen. Rückblickend war eine mittelmäßige Kamera wirklich eine schlechte Wahl, aber sie funktionierte gut genug. Es gab keinen Livestream oder so, also verbrachte ich die ganze Nacht in Angst. Als ich am nächsten Tag zurückkam, während Thomas weg war, holte ich die Kamera und sah mir das aufgenommene Material an. Nachdem ich sie aufgeladen hatte, natürlich. Sie hatte 8 Stunden lang aufgenommen, bevor sie sich ausschaltete. Die meiste Zeit passierte nichts, also spulte ich vor, bis Thomas plötzlich die Diele anhob. Ich erschrak und ließ das Video weiterlaufen. Thomas trat ins Bild, kniete sich wortlos hin und hob die Diele an. Er nahm die Säge heraus und legte sie beiseite. Dann ging er in sein Zimmer, offenbar um sie zu verstauen, und kam etwa 1 Stunde lang nicht zurück. Als er wiederkam, war eine Frau in unserem Alter bei ihm. Sie redeten leise, so leise, dass die Kamera nichts aufnahm, aber ich konnte mir denken, worum es ging. Sie gingen gemeinsam in sein Zimmer und ich hörte das laute Klicken des Schlosses. Es blieb einen Moment still, bevor das schlimmste, grausamste Geräusch, das ich je gehört hatte, ertönte. Der Schrei einer Frau, abrupt abgeschnitten. Ich konnte die nächsten 2 Stunden der Aufnahme kaum ansehen, alles, was übrig war, bevor die Kamera ausging. Aber ich tat es.
Ich saß da, entsetzt, und sah, wie Thomas' Beine zwischen seinem Zimmer, der Küche und der Tür hin und her gingen. Immer wieder. Dinge tragend. Fleischstücke einwickelnd. Gegen Ende saß er an dem Tisch und aß etwas. Ich kann mir nur vorstellen, was es war. Ich glaube, das Aufschreiben hilft mir ein wenig, das zu verarbeiten, aber Thomas wird bald von seiner Vorlesung zurück sein. Ich habe Angst, mein Zimmer zu verlassen, wenn er hier ist. Ich fürchte, dass er weiß, dass ich ihn enttarnt habe, oder zumindest genug Verdächtige, um die Polizei einzuschalten. Ich kann ihn nicht konfrontieren. Das wäre eine furchtbare Idee. Aber ich glaube, ich höre seine Schlüssel. Ich muss wohl an ihm vorbeigehen, wenn ich zur Polizei will. Das war im Jahr 2025, in Minneapolis. Ich wohnte in einem dreistöckigen Backsteingebäude direkt neben der Nicollet Avenue. Es war nicht luxuriös, aber billig, und der Vermieter mischte sich kaum in irgendetwas ein. Meine Wohnung war die 2B, die daneben, 2A, war an zwei Typen vermietet, Sins Reporter und Abdurrahman Adraman. Ich kannte sie nicht gut, eigentlich gar nicht. Wir waren keine Freunde, nur Nachbarn, die sich eine Wand und einen Flur teilten, der immer leicht nach abgestandenem Zigarettenrauch und nach dem Essen der Bewohner von 3A roch, meist irgendeine Art Curry. Wenn wir uns auf der Treppe begegneten, machten wir diese unbeholfene Geste des Nicken und Lächelns. Das war alles. Abdurrahman sah ich öfter. Er arbeitete unregelmäßig, genau wie ich. Er war groß und dünn, wahrscheinlich Mitte 20, mit freundlichen, aber müden Augen. Er fuhr einen alten silbernen Honda, verbeult, der immer an derselben Stelle auf der Straße direkt unter meinem Fenster parkte. Manchmal, spät in der Nacht, wenn ich fernsah, hörte ich ihn ankommen. Das Quietschen der Autotür. Gefolgt vom Klirren seiner Schlüssel, während er das Gebäude betrat. Es war eines jener vertrauten, beruhigenden Geräusche, die das Leben in einem Mehrparteienhaus begleiten. Sincere war geheimnisvoller. Kleiner als Abdurrahman, kräftiger, mit einem Blick, der dich das Gefühl gab, beurteilt zu werden. Er schien keinen festen Job zu haben. Sein Auto, ein relativ neuer, schwarzer Nissan, stand manchmal tagelang dort und war dann übers Wochenende verschwunden. Meist sah ich ihn beim Kommen oder Gehen, leise und intensiv am Telefon sprechend. Er grüßte nie. Er sah dich einfach nur an und ging weiter. Alles begann, soweit ich mich erinnere, gegen Ende des Sommers. Es war eine dieser schwülen Augustnächte. Die Luft war schwer und stickig, und ich hatte das Fenster geöffnet, um eine Brise einzufangen, die es nicht gab. Ich hörte sie hereinkommen, ihre Stimmen lauter als gewöhnlich, deutlich durch die dünnen Wände. »Ich hab's dir gesagt, Mann. Ich zahl dich nächste Woche zurück«, sagte Abdurrahman mit beschwichtigender, vernünftiger Stimme. Nächste Woche, das sagst du immer«, antwortete Sincere mit einem anderen Ton, hart, scharf, den ich noch nie gehört hatte. »Es sind $15, Mann. Gib mir einfach mein Geld.« »Ich hab's jetzt nicht. Ich musste etwas nach Hause schicken. Du weißt doch, wie das ist.« »Ich weiß, dass du gestern Abend ausgegangen bist. Ich hab die Fotos auf deinen Socials gesehen. Dafür hast du Geld, aber nicht für mich.« »Das war nur ein Abend mit Freunden, Mann. Komm schon.« Dann eine Pause und das Geräusch der zuschlagenden Wohnungstür. So heftig, dass meine Wände vibrierten. Ich erinnere mich, gedacht zu haben, wie dumm das war. $15. Weniger als ein Kinoticket. Ich dachte, sie würden sich wieder beruhigen. Mitbewohner streiten ständig über Kleinigkeiten. Das hatte ich im College auch getan. Aber sie beruhigten sich nicht. Diese $15 wurden zu einer weiteren Figur in unserem Leben. Ein unwillkommener Gast im Flur. Ich hörte sie ständig erwähnt werden morgens, wenn sie gingen oder spät in der Nacht. Wenn sie zurückkamen, immer dieselbe Unterhaltung, dasselbe Drehbuch. Abdurrahman, entschuldigend, erschöpft, sincere, wütend und unnachgiebig. Es wurde nie handgreiflich. Noch nicht. Es war nur ein langsames Gift, das durch die Wände sickerte. Ich begann, eine Veränderung an Abdurrahman zu bemerken. Die Müdigkeit in seinen Augen war einer ständigen Angst gewichen. Er begann, die Treppen zwei Stufen auf einmal hinaufzueilen, fast zu rennen, als wollte er die Zeit in den Gemeinschaftsbereichen minimieren. Eines Nachmittags, als ich gerade mit Einkaufstüten nach Hause kam, stieg er gerade aus seinem Auto.
»Hey«, sagte ich freundlich. Er zuckte erschrocken zusammen und lächelte dann schwach.
»Oh, hey, Mann!«
»Alles okay?«, fragte ich, ohne zu wissen, warum. Es ging mich nichts an, aber er sah so erschöpft aus. Er blickte zum Fenster seiner Wohnung hinauf und ich sah etwas in seinen Augen aufblitzen. Vielleicht Angst.
»Ja, Mann, du weißt schon lange Woche.«
Er ging schnell hinein, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Sincere hingegen schien von der Spannung zu leben. Er begann Zeit im gemeinsamen Flur zu verbringen, direkt vor seiner Tür. Er lehnte sich an die Wand, schaute auf sein Handy, aber nicht wirklich. Seine Augen waren auf die Treppe gerichtet, wartend. Jedes Mal, wenn ich an ihm vorbei musste, stellten sich mir die Haare auf den Armen auf. Er sagte nichts. Er sah mich nur mit diesem kalten, leeren Blick an. Es war, als würde er sein Revier bewachen. Und dieses Revier waren $15. Eines Tages schickte der Vermieter eine Gruppenmitteilung an das Gebäude, in der er darum bat, die Flure frei von persönlichen Gegenständen zu halten. Ich vermute, jemand hatte sich beschwert. Für ein paar Tage ließ Sincere seine Wache. Die Stille war fast unheimlicher als der Streit. Dann kam die Nacht, in der alles geschah. Es war Dienstag. Das Wetter hatte sich geändert und ein kalter, miserabler Regen fiel auf die Straßen. Ich kam gegen 9 Uhr von der Arbeit, machte mir Abendessen und ließ mich auf dem Sofa nieder, um irgendeine Serie auf Netflix zu sehen. Gegen 11 hörte ich sie hereinkommen. Ihre Schritte hallten auf der Treppe und ihre Stimmen waren zu hören, noch bevor sie in unser Stockwerk kamen. Es war wieder der Streit um die $15, diesmal jedoch mit maximaler Lautstärke.
»Glaubst du, ich mach Witze?«,
schrie Sincere, nicht einfach laut, sondern brüllend, wütend, im Flur.
»Das ist das letzte Mal, dass ich dich frage, Abdurrahman. Wo ist mein Geld?«
»Ich hab's nicht«,
schrie dieser zurück, verzweifelt, mit gebrochener Stimme.
»Ich hab's jetzt nicht. Ich bekomme Freitag meinen Lohn, dann geb ich's dir.«
Mir gefror das Blut. Das war anders. Das war kein banaler Streit mehr. Ich schaltete den Fernseher aus. Jeder Nerv in meinem Körper war alarmiert. Ich schlich mich lautlos vom Sofa zur Tür, als wäre ich ein Eindringling in meiner eigenen Wohnung.
»Freitag? Denkst du, ich bin ein Witz? Das sagst du seit 2 Monaten.«
»Was soll ich tun? Ich hab's einfach nicht.«
Ich drückte mein Auge an den Türspion. Das Objektiv verzerrte den Flur, ließ ihn lang und verdreht erscheinen. Ich sah sie vor ihrer Tür stehen, nur wenige Meter von meiner entfernt. Abdurrahman mit dem Rücken zur Tür, die Hände erhoben, flehend. Sincere bedrängte ihn, der Körper angespannt, das Gesicht vor Zorn entstellt, ein furchterregender Ausdruck, selbst durch das kleine Glas zu erkennen. Ich hätte in diesem Moment die Polizei rufen sollen. Ich weiß es. Ich denke oft daran. Vielleicht wäre Abdurrahman noch am Leben, wenn ich es getan hätte. Aber ich war gelähmt. Man redet sich ein, dass es einen nichts angeht. Man überzeugt sich, dass man überreagiert, dass es sich beruhigen wird.
»Ich bin fertig mit Bitten«, sagte Sincere mit tiefer, bedrohlicher Stimme.
Dann geschah es. Es ging so schnell, dass ich es kaum begriff. Sinceres Arm bewegte sich eine brutale, blitzartige Bewegung. Es war kein Schlag, es war etwas anderes. Abdurrahman stieß ein Geräusch aus. Kein Schrei, sondern ein ersticktes Keuchen, als wäre ihm die Luft genommen worden. Er prallte gegen die Tür, die Augen weit aufgerissen, ungläubig. Er sah auf seinen Bauch hinunter und ich sah, wie sich ein dunkler Fleck auf seinem T-Shirt ausbreitete. Mein Verstand weigerte sich, das zu akzeptieren, was ich sah. Es fühlte sich an, als sähe ich einen Film, etwas Falsches, Gespieltes. Aber der Geruch, der selbst durch die Tür drang, war echt. Dieser metallische Geruch von Blut. Sincere sagte kein Wort mehr. Er blieb einen dauernden Moment dort stehen, während Abdurrahman an der Tür zu Boden glitt. Sein Gesicht war völlig leer. Keine Wut, kein Bedauern. Nichts. Dann drehte er sich um und ging ruhig die Treppe hinunter und hinaus aus dem Gebäude. Er rannte nicht einmal. Ich blieb am Türspion kleben, den Atem angehalten. Abdurrahman lag am Boden, auf der Seite, die Beine angezogen. Er machte furchtbare, feuchte Geräusche, ein Gurgeln, das mir den Magen umdrehte.
Ich sah seine Hand, wie sie die Wunde presste, die Finger voller Blut. Ich begann, die Details wahrzunehmen. Den Glanz der Schlüssel noch in seiner anderen Hand? Den Fleck auf dem Boden neben seinem Kopf, einer, der wie die Form Floridas aussah, seine alten Turnschuhe, der ausgefranste Saum seiner Jeans. Meine Hände zitterten so stark, dass ich kaum das Telefon halten konnte. Ich zog es unbeholfen aus der Tasche, meine Finger rutschten über den Bildschirm. Schließlich gelang es mir, den Notruf zu wählen. Meine Stimme kam wie ein heiseres Flüstern heraus.
»Mein Nachbar, ich glaube, er wurde erstochen.«
Die Notrufzentrale begann, mir Fragen zu stellen, aber ich konnte nicht antworten. Ich konnte nur durch den Spion auf die Szene im Flur starren. Das Gurgeln hörte auf. Abdurrahman war völlig reglos. Die Stille, die folgte, war das lauteste und schrecklichste Geräusch, das ich je gehört habe. Polizei und Sanitäter kamen gleichzeitig in einer Sekunde und einer Ewigkeit. Ich öffnete die Tür zu einem Flur voller Uniformen und Chaos. Sie versuchten, ihn dort auf dem Boden wiederzubeleben, aber ich wusste, es war sinnlos. Ich sah den Ausdruck des Sanitäters. Man brachte mich zur Polizeistation, um auszusagen. Ich erzählte alles, was ich gesehen und gehört hatte. Ich sprach von den $15. Der Ermittler nickte nur, schrieb in sein Notizbuch, als wäre das alles ganz gewöhnlich. Dann sagten sie mir, dass sie Sincere ein paar Straßen weiter festgenommen hatten. Er saß in seinem Auto. Sie erzählten mir auch, dass alles der Streit, die Messerstecherei von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden war, die der Vermieter ein Jahr zuvor im Flur installiert hatte. Ich zog einen Monat später aus. Ich konnte nicht bleiben. Ich konnte nicht durch diesen Flur gehen, ohne ihn dort liegen zu sehen. Ich konnte die Tür von Apartment 2A nicht ansehen, ohne Übelkeit zu verspüren. Sie mussten einen ganzen Teil des Teppichs ersetzen, aber man konnte immer noch den schwachen Umriss des Flecks darunter erkennen. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich daran. Ich denke an Abdurrahmans müde Augen und Sinceres leeren Blick. Ich denke daran, wie ein menschliches Leben mit all seinen Hoffnungen, Sorgen und kleinen Freuden für den Preis eines billigen Mittagessens ausgelöscht werden kann. Es ist nicht die Gewalt, die mich am meisten quält. Es ist die völlige Banalität von allem. Zu wissen, dass die Grenze zwischen einem gewöhnlichen Dienstagabend und einem Albtraum so dünn ist, dass sie in einem einzigen dummen Augenblick ausgelöscht werden kann. Alles wegen $15. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit jemandem wie Chris ein Haus teilen würde. Wir lernten uns 2022 über eine Anzeige auf Craigslist kennen. Ich war 28, arbeitete als Amazon-Fahrer in Seattle und brauchte eine günstige Unterkunft, nachdem mein letzter Mitbewohner ausgezogen war. Die Miete war zu hoch für eine einzelne Person, also stellte ich eine Anzeige online, um jemanden zu finden. Chris antwortete als erster. Er wirkte normal, ein 32-jähriger Typ, der Nachtschichten in einem Walmart-Lager arbeitete. Er sagte, er sei ruhig, bezahle seine Rechnungen pünktlich und veranstalte keine Partys. Wir trafen uns in einem Starbucks in der Nähe des Hauses und alles schien in Ordnung. Keine Warnsignale. Wir gaben uns die Hand und er zog eine Woche später ein. Das Haus war ein altes, zweistöckiges Mietobjekt in einem ruhigen Vorort namens Renton, etwa 20 Minuten vom Zentrum Seattles entfernt. Es hatte einen kleinen Keller, den wir kaum nutzten, hauptsächlich als Abstellraum, voller alter Kisten und einer kaputten Waschmaschine. Im Erdgeschoss befanden sich die Küche, das Wohnzimmer und mein Schlafzimmer. Chris nahm das obere Zimmer. Wir teilten uns das Bad und sahen uns kaum. Ich kam erschöpft von den Lieferungen nach Hause, steckte eine Tiefkühlpizza von Costco in die Mikrowelle und legte mich auf das Sofa, um Netflix zu schauen. Chris ging gegen 20 Uhr zur Arbeit und kam bei Sonnenaufgang zurück. Unsere Zeitpläne überschnitten sich kaum, was mir sehr recht war. Am Anfang war alles ruhig. Chris war ordentlich. Er spülte sein Geschirr direkt nach dem Essen und mähte sogar einmal im Monat den Rasen, ohne dass ich ihn darum bat. Manchmal redeten wir über Seahawks-Spiele oder darüber, wie sehr der Benzinpreis meine Routen beeinflusste. Er erwähnte, dass er in Portland aufgewachsen sei und nach Seattle gezogen war, um bessere Jobs zu finden, aber viel mehr erzählte er nicht. Ich fragte auch nicht nach. Ich bin nicht der neugierige Typ. Doch nach ein paar Monaten begannen mich kleine Dinge zu stören. Nichts Ernstes, nur seltsam. Wie Geräusche aus dem Keller in der Nacht, Schläge oder dumpfe Töne, als würde jemand Möbel bewegen. Beim ersten Mal dachte ich, das seien einfach die Geräusche eines alten Hauses, oder? Ich erwähnte es eines Morgens, während ich mir in seiner Keurigmaschine Kaffee machte. »Hey, hast du letzte Nacht die Schläge unten gehört?« Er blieb kurz stehen, zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich Ratten oder so. Ich hol Fallen bei Home Depot.« Er kaufte Fallen mit Erdnussbutterködern und stellte sie auf. Eine Woche lang war Ruhe und ich vergaß es. Dann kam der Geruch. Ein schwacher, feuchter Gestank stieg die Kellertreppe hinauf. Kein Schimmel, eher Schweiß oder ungewaschene Kleidung. Ich bemerkte ihn, als ich hinunterging, um altes Werkzeug zu holen, um mein Fahrrad zu reparieren. Der Keller war dunkel, nur eine Glühbirne brannte und er war voller unserer Sachen. Chris hatte einige seiner Kisten hinzugefügt, beschriftet mit Bücher und Kleidung. Ich rührte sie nicht an, aber der Geruch war dort unten stärker. Ich sprach ihn darauf an. »Alter, da stinkt's im Keller. Hast du das bemerkt?« Er lachte. »Ja, das sind wohl die Fallen. Ich hab schon ein paar Ratten erwischt. Ich mach's sauber.« Er sprühte etwas Desinfektionsmittel und es wurde besser. Ich ließ es dabei. Das Leben ging weiter. Ich hatte mehr Arbeit. Amazon bereitete sich auf die Saisonlieferungen vor. Chris schien unverändert, verhielt sich aber etwas merkwürdig. Er schloss seine Tür ab, selbst wenn er zu Hause war, was er früher nie tat. Und manchmal brachte er Lebensmittel in den Keller. Nicht viel, eine Tüte Lays, Wasserflaschen, vielleicht ein Brot. Ich sah ihn einmal, als ich früh zurückkam. »Hebst du unten Essen auf?«, fragte ich halb im Scherz. Er nickte schnell. »Ja, Notvorrat. Man weiß ja nie, wegen der Erdbeben.« Seattle liegt in einer Erdbebenzone, also klang das vernünftig. Ich dachte sogar daran, es ihm gleich zu tun. Die Geräusche kamen danach wieder. Nicht jede Nacht, aber oft. Ich lag im Bett, scrollte auf dem iPhone und hörte ein dumpfes Klopfen oder ein Kratzen. Einmal klang es wie ein Murmeln oder Flüstern. Ich richtete mich auf. Das Herz raste, redete mir aber ein, es sei der Wind oder die Rohre. Ich wollte nicht paranoid werden. Chris war ein guter Mitbewohner, zahlte die Miete immer pünktlich per Venmo. Kein Drama. An einem Wochenende Anfang 2023 hatte ich frei und beschloss, das Haus zu putzen. Ich staubsaugte, wischte Staub und dachte daran, den Keller zu reinigen. Chris war bei der Arbeit, also ging ich hinunter. Der Geruch traf mich wieder. Stärker, wie Schweiß gemischt mit etwas Säuerlichem. Ich schaltete das Licht ein und sah mich um. Seine Kisten waren noch da, aber eine war offen. Darin waren McDonald's-Verpackungen, Big Mac-Schachteln, Pommesbehälter. Seltsam. Denn er aß sonst immer oben. Und außerdem lag dort eine gefaltete Decke, als hätte sie jemand benutzt. Ich fühlte mich unwohl, ignorierte es aber. Vielleicht machte er unten ab und zu ein Nickerchen. Komisch, aber harmlos. Ich stellte noch mehr Rattenfallen und ging wieder nach oben. In dieser Nacht waren die Geräusche lauter ein deutlicher Schlag, dann Stille. Ich schrieb ihm eine Nachricht. »Schon wieder Geräusche im Keller? Sind die Ratten zurück?« Stunden später antwortete er, »Ich kümmere mich darum, kein Problem.« Die Dinge begannen sich zuzuspitzen. Chris sah ständig müde aus, mit Augenringen, als würde er kaum schlafen. Er war leicht reizbar, schimpfte über Kleinigkeiten, etwa wenn ich eine Tasse im Spülbecken ließ. »Räum das weg, Mann«, sagte er scharf. Das war untypisch für ihn. Und die Stromrechnung stieg. Ich überprüfte die App. Hoher Verbrauch in der Nacht. Ich fragte ihn, ob er unten etwas benutze. »Nur einen Ventilator zur Belüftung«, antwortete er. Klang glaubhaft. Bis zum Sommer hatte ich bereits Verdacht geschöpft. Der Geruch war konstant und ich hörte Schritte leise, wie von jemandem, der umherging. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen. Es war heiß, selbst für Seattle, und ich hatte das Fenster offen. Gegen 2 Uhr morgens hörte ich eine Stimme durch den Kellerlüftungsschacht gedämpft. Aber menschlich, jemand sprach leise. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich nahm mein Handy und schlich hinunter. Die Kellertür war mit einem Schloss gesichert. Chris hatte es kürzlich angebracht, angeblich aus Sicherheitsgründen. Ich legte mein Ohr an die Tür. Stille, dann ein Husten, ein menschliches Husten. Ich wich zurück, der Kopf voller Gedanken. Hielt er ein Haustier versteckt? Einen Hund? Oder vielleicht eine Freundin, von der er mir nichts erzählt hatte? Unhöflich, aber nicht verrückt. Ich sprach ihn nicht sofort darauf an. Ich wartete bis zum Morgen. Als er kam, sagte ich beim Frühstück mit einer Schüssel Cheerios, »Hey, gestern Nacht dachte ich, ich hätte jemanden unten gehört. Hast du Besuch?« Er erstarrte. Der Löffel blieb in der Luft, dann lächelte er. »Nein, Mann, wahrscheinlich der Fernseher. Den lasse ich manchmal laufen, um Ratten zu vertreiben.« Es gab keinen Fernseher im Keller. Ich wusste das, aber ich nickte und tat so, als glaubte ich ihm. Von da an achtete ich genauer darauf. Ich lauschte an der Tür, wenn er nicht da war. Manchmal hörte ich Bewegung. Einmal ein schwaches Schluchzen, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich googelte, Mitbewohner versteckt etwas im Keller. Ich fand Reddit-Geschichten über Drogen, gestohlene Sachen, sogar Leichen. Aber das war Paranoia. Chris war kein Krimineller. Oder doch? Ich ließ heimlich einen Hintergrundcheck machen. $20, ein Bericht. Nichts Schlimmes, nur ein Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens 2019. Keine Verhaftungen. Das beruhigte mich etwas, aber das Unbehagen blieb. Die Geräusche hörten nicht auf. Chris blieb nun öfter zu Hause und ging stundenlang in den Keller, schloss die Tür hinter sich. Eines Abends kam ich spät von einer langen Schicht zurück. Das Haus war dunkel. Ich schaltete das Licht in der Küche ein und sah frische, schlammige Fußspuren, die zum Keller führten, als wäre jemand gerade hineingegangen. Chris' Auto stand draußen, aber er war nicht oben. Ich hörte Stimmen unten, seine und eine andere, leise diskutierend, dann ein Schlag. Ich wurde nervös, ging hinaus, um so zu tun, als würde ich die Post holen. Als ich zurückkam, waren die Spuren verschwunden und Chris saß im Wohnzimmer und schaute ESPN, als wäre nichts gewesen. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Am nächsten Tag beschloss ich nachzuforschen. Ich überprüfte Chris' Dienstplan am Kühlschrank. Als er bei der Arbeit war, knackte ich das Schloss mit einer Büroklammer nach einem YouTube-Tutorial. Es dauerte 10 Minuten, aber es funktionierte. Ich öffnete die Tür, mein Herz raste. Alles war wie zuvor dunkel, unordentlich. Doch in einer Ecke, hinter Kisten, stand ein Feldbett mit einer schmutzigen Decke und einem IKEA-Kissen. Essensreste, Cola-Dosen, Verpackungen und Ketten. Metallketten, an die Wand geschraubt, mit Handschellen. Mir wurde schlecht. Was zum Teufel? Dann sah ich ein Notizbuch auf dem Boden. Chris' Handschrift. Ich schlug es auf. Datumsangaben, Notizen. Tag 47. Heute ruhig. Gefüttert um 18 Uhr. Tag 52. Wollte schreien, geknebelt. Mein Gott, er hielt jemanden dort unten gefangen. Ich hörte die Tür oben. Chris war früher zurückgekommen. Panik durchfuhr mich. Ich steckte das Notizbuch in die Tasche, schaltete das Licht aus und versteckte mich hinter ein paar Kisten. Schritte auf der Treppe. Die Tür quietschte, das Licht ging an. Chris kam mit einer Tüte herunter. Er ging in Richtung der Ecke mit dem Bett. »Zeit zum Essen«, murmelte er. Eine schwache Stimme antwortete, »Bitte lass mich gehen.« Es war eine Frau. Meine Haut kribbelte. Chris lachte leise. »Noch nicht. Wir sind noch nicht fertig.« Ich blieb regungslos, atmete kaum. Ich hörte, wie er sie fütterte. Kaugeräusche, Schluchzen. Dann schloss er sie wieder an. Ich wartete 20 Minuten, dann schlich ich nach oben. Chris schloss sich in seinem Zimmer ein. Ich rannte zu meinem Auto, fuhr zu einem nahegelegenen Park und rief zitternd den Notruf. »Mein Mitbewohner hält jemanden im Keller gefangen. Ich habe es gesehen.« Sie stellten Fragen, wollten Adresse, Namen und schickten Beamte. Ich wartete im Park, vor Angst erstarrt. Aber es war zu spät. Als die Polizei kam, war Chris schon geflohen. Sie fanden die Frau. Rachel, 25 Jahre alt, an einer Bushaltestelle in Tacoma vor 2 Monaten entführt. Als vermisst gemeldet, aber ich hatte nie den Zusammenhang erkannt. Sie lebte, war aber traumatisiert, dehydriert, geschlagen. Chris hatte sie freigelassen, als er mich verdächtigte, aber sie war zu schwach, um zu fliehen. Er nahm ihr Auto, und verschwand. Die Polizei verhörte mich. Ich gab ihnen das Notizbuch. Sie durchsuchten das Haus, fanden weitere Beweise. Klebeband, Seile. In jener Nacht übernachtete ich in einem Motel. Ich konnte nicht zurück, aber Chris war nicht fertig. Um 3 Uhr morgens vibrierte mein Handy. Unbekannte Nummer. Du hättest nicht schnüffeln sollen. Ich rief erneut die Polizei. Sie sagten mir, ich solle dort bleiben. Am nächsten Morgen ging ich mit den Beamten, um meine Sachen zu holen. Die Tür stand offen. Drinnen Chaos, geöffnete Schubladen. Chris war zurückgekehrt. Während ich in meinem Zimmer Kleidung packte, hörte ich ein Knarren. Ich drehte mich um. Chris kam aus dem Schrank, ein Messer in der Hand.
»Du hast alles ruiniert!« schrie er.
Ich sprang zur Seite, aber er schnitt mir den Arm auf. Schmerz, Blut. Ich schrie, griff nach einer billigen Target-Lampe und schlug sie ihm über den Kopf. Er taumelte. Die Beamten stürmten herein und überwältigten ihn. Er kämpfte, aber sie legten ihm Handschellen an. Sanitäter versorgten mich. 10 Stiche. Chris wurde verhaftet wegen Entführung und Körperverletzung angeklagt. Rachel sagte aus, jetzt sitzt er im Gefängnis. Ich bin umgezogen und mache eine Therapie. Ich habe immer noch Albträume. Der langsame Aufbau, die Geräusche, die Gerüche, die Verdachtsmomente. Es verfolgt mich. Hätte ich früher gehandelt, aber ich bin am Leben. Zum Glück. Ich zog aus nach einem Streit mit meinen Eltern an jenem Sommer. Es war nichts Dramatisches, nur eine Auseinandersetzung, die sich nach und nach hochschaukelte, über Geld, meinen Job und wie wenig ich mit ihnen teilte. Mein Vater nannte mich einen Fremden im eigenen Haus. Meine Mutter sagte, ich werfe das Leben, das sie für mich geplant hatten, über Bord. Ich sagte Dinge, die ich bereue, stopfte Kleidung in einen Korb, griff meinen Laptop und ging vor Einbruch der Dunkelheit. Ich fuhr stundenlang, mit heruntergelassenen Fenstern, die warme Luft strömte herein und eine Leere in meinem Magen. Ein Freund aus der Universität erfuhr, dass ich eine Unterkunft brauchte. Er kannte einen Typen, Tom, der einen Mitbewohner suchte. Er reise viel für die Arbeit, sagte er. Ruhig, du wirst ihn kaum zu Gesicht bekommen. Das passte mir. Ich wollte einen ruhigen Ort, um runterzukommen. Und eine Chance, mir zu beweisen, dass ich auf eigenen Beinen stehen konnte. Ich traf Tom in einem Café in der Nähe des Hauses. Er war groß, hatte kurzgeschorenes Haar, saubere Kleidung und ein schnelles Lächeln, das ebenso schnell wieder verschwand. Der Ort war eine schmale Zwei-Zimmer-Wohnung in einer alten Nachbarschaft. Holzboden, hohe Decken, ein langer Flur. Die Küche ging hinaus auf eine kleine Veranda, mit dem Garten, der zu einem von Ranken bewachsenen Zaun abfiel. Es roch nach Staub und Spülmittel. Tom erwähnte die Miete, die Nebenkosten und sagte, er werde eine Woche nach meinem Einzug verreist sein. Er arbeitete in Auftragsprojekten außerhalb des Bundesstaats mit unregelmäßigen Zeiten. Wir unterschrieben einen einfachen Vertrag, den er in der Bibliothek ausgedruckt hatte. Der Vermieter war nur ein Name in einem Briefkasten in der Nähe. Ich zog mit 2 Reisetaschen und einer Kiste Bücher ein. Ich kaufte ein billiges Bett, das knarrte, eine gebrauchte Kommode und eine Lampe mit schiefem Schirm. Der angeschlagene Keramikteller meiner Mutter diente dazu, meine Schlüssel und meine Brieftasche abzulegen. Aus Stolz ließ ich das Telefon stumm geschaltet. Die erste Woche war genau das, was ich brauchte. Ich arbeitete, kochte einfache Mahlzeiten, wischte die Arbeitsplatten ab und spielte leise Musik. Ich ging wieder laufen. Alles hatte seinen Platz. Ich sagte mir, ich hatte die richtige Entscheidung getroffen. Dann begannen sich seltsame Dinge anzufühlen. Das Schloss der Haustür war widerspenstig. Man musste ein wenig an der Tür ziehen, um den Schlüssel zu drehen. Ich beherrschte es am 2. Tag. Aber am 5. drehte sich das Schloss zu leicht. Die Tür fühlte sich lose an. Ich gab dem feuchten Wetter die Schuld und kaufte ein neues Schloss, installierte es selbst. Halb stolz, halb beunruhigt. Nachts trug der Flur Geräusche. Ein Tropfen, ein Ticken. Das Setzen des Hauses. Ein leises Geräusch stach hervor. Sanftes Scharren. Wie Schritte in Socken auf den Dielen. Ich verfolgte es bis zu Toms Tür, stand im Dunkeln mit dem Licht meines Telefons, das auf den unteren Spalt zeigte. Das Haus atmete. Ich hörte nichts mehr. Ich sagte mir, es sei die Belüftung. Ich lachte kurz auf. Als Tom zurückkam, ging er ein und aus. Schnelle Dusche, Waschmaschine, schlafen. Er sprach über Flughäfen und schlechte Kunden. Es war einfach mit ihm zu leben, weder unordentlich noch laut. 2 Tage später reiste er wieder ab. Dieses Mal fühlte sich die Stille dünn an, angespannt. Eines Morgens waren meine Schlüssel nicht auf dem Teller, sondern auf der Küchenarbeitsplatte. Ich erinnerte mich nicht, sie bewegt zu haben. Vielleicht war ich müde vom Einkaufe tragen. Ich brachte sie zum Teller zurück und versprach, vorsichtiger zu sein. 2 Nächte später war ein Buch auf meinem Nachttisch verrückt. Ich ließ es immer mit der Vorderseite nach unten, mit dem Kassenzettel als Lesezeichen, der herausschaute. Ich wachte auf und es war näher an der Lampe, mit dem Kassenzettel weiter innen. Es war so gering, dass ich an meinem Gedächtnis zweifelte. Ich sagte mir, ich muss es gestreift haben. Ich sagte mir, es sei nichts. 1 Woche später wachte ich vor Sonnenaufgang auf, sicher von jemandem im Flur geträumt zu haben. Das Gefühl blieb haften. Ich öffnete die Tür langsam. Straßenlicht sickerte durch die Jalousien und streifte den Boden. Toms Tür war geschlossen. Kein Geräusch. Mein Herz beruhigte sich. Ich trank Wasser, ging zurück ins Bett und blieb wach, bis der Wecker klingelte. Als Tom zurückkam, sah er erschöpft aus, trug eine kleine Tasche. Beim Frühstück sagte er etwas, das sich bei mir einbrannte. »Wenn du etwas in meinem Zimmer hörst, wenn ich nicht da bin, mach dir keine Sorgen. Ein Freund bleibt manchmal...« Ich hielt mein Gesicht neutral. »Freund?« Er lächelte schwach. »Ja, manchmal. Nichts Wichtiges.« Er wechselte schnell das Thema. Er ging an diesem Nachmittag. Dieses Wort manchmal störte mich. Ohne Zeitplan. Ein Fremder in meinem Haus ohne Vorwarnung. Ich schrieb meinem Freund aus der Uni. Er sagte, Tom sei verschwiegen, zahle immer die Miete. Ich solle mir keine Sorgen machen. Ich kaufte eine Kamera mit Bewegungssensor online, klein und simpel, die Alarme auf mein Telefon schickte. Ich fühlte mich komisch, als ich sie auspackte. Aber ich stellte sie in einem Regal im Wohnzimmer auf den Flur gerichtet, mit beiden Türen im Bild. Die ersten 3 Nächte, nichts. In der 4. um 3 Uhr morgens vibrierte mein Telefon. Bewegung erkannt. Das Video zeigte den leeren Flur, das Straßenlicht, das Streifen auf das Holz zeichnete. Dann passte die Kamera den Fokus an. Aus Toms Tür glitt ein Schatten heraus, von menschlicher Form, Schultern, Kopf nach vorne geneigt. Er blieb reglos, zu meiner Tür hinüberblickend, für über 1 Minute. Dann trat er zurück. Die Tür schloss sich ohne sichtbare Hand. Ich sah den Clip 4-mal, mit eingeschalteten Lichtern. Der Puls schlug mir in den Ohren. Ich wollte den Flur überprüfen, tat es aber nicht. Ich wollte Tom und meine Eltern anrufen, tat es aber auch nicht. Ich blieb bis zum Sonnenaufgang wach. Am Morgen schickte ich Tom eine Nachricht. Dein Freund war letzte Nacht hier, wollte nur Bescheid sagen. Stunden später antwortete er, ja, manchmal bleibt er. Ist in Ordnung. Kein Name, keine Entschuldigung. Wut und Angst verfingen sich in meiner Brust. Ich änderte meine Routine. Ich behielt die Schlüssel in der Tasche. Ich schob nachts einen Stuhl unter die Klinke meiner Tür. Ich klebte einen dünnen Streifen Klebeband über den unteren Spalt meiner Tür und überprüfte ihn jeden Tag. Ich begann, das Haus anders wahrzunehmen. Eine Luke in der Flurdecke führte zum Dachboden. Ich hatte sie zuvor ignoriert. Jetzt, als ich darunter stand, sah ich Fingerabdrücke auf dem staubigen Panel. Ich holte eine Leiter, spürte frische Luft, die hereinsickerte, aber öffnete sie nicht. Ich verstaute die Leiter. 2 Nächte später weckte mich eine weitere Kameraalarm um 5 Uhr morgens. Der Schatten war wieder vor Toms Tür, unbeweglich, beobachtend. Seine Reglosigkeit beunruhigte mich am meisten. Ich rief meinen Freund an und sagte ihm, ich fühle mich nicht wohl damit, dass jemand hier sei, wenn Tom nicht da war. Er schlug vor, mit Tom zu reden, Grenzen zu setzen und ein Schloss anzubringen. Er nannte mich nicht paranoid, was half. Ich kaufte ein stärkeres Schloss für mein Zimmer. Ich sah den Kamerastream an, als wäre es ein Albtraum. Um 2.40 Uhr morgens ein weiterer Alarm. Der Schatten war zurück, kaum beleuchtet vom Straßenlicht. Ich hatte das Gefühl, er beobachte mich, obwohl das keinen Sinn ergab. Mein Schloss hielt. Das Klebeband war nicht gebrochen. Ich rief Tom am Morgen an.
»Ich kann keinen Fremden nachts im Haus haben«, sagte ich.
»Er ist für mich kein Fremder«, antwortete er mit schroffer Stimme.
»Er bleibt manchmal. Stört nicht.«
»Er steht vor deiner Tür und starrt in den Flur«, sagte ich.
Er lachte trocken.
»Du machst dir selbst Angst mit dieser Kamera. Tom, ich komme morgen zurück«, sagte er.
»Wir reden. In Ordnung.«
Der nächste Tag war eine Ewigkeit. Als Tom ankam, fühlte ich Erleichterung und Wut. Ich verlangte Antworten. Er lehnte sich an die Arbeitsplatte, die Augen müde.
»Manchmal bleibt ein Freund. Er ist zwischen Orten. Benutzt mein Zimmer. Das ist alles.«
»Wie heißt er?«, fragte ich.
Er sah mich an, bis sich die Frage seltsam anfühlte.
»Geht dich nichts an«, sagte er.
»Er ist schon weg. Beruhige dich.«
In dieser Nacht, mit Tom im Haus, schlief ich besser und schlechter. Besser, weil ich nicht allein war. Schlechter wegen dem, was wir nicht sagten.
Die Kamera zeigte nichts.
Am Morgen ging Tom früh. Ich putzte, um Kontrolle zu fühlen. Geschirr, Teppiche, Fußleisten. Ich blieb vor Toms angelehnter Tür stehen. Ich klopfte und schob. Sein Zimmer war schlicht. Kommode, ein Stuhl mit einer Jacke, Jalousien geschlossen. Die Luft war abgestanden. Ich fegte unter dem Fenster und sah etwas unter dem Bett. Eine dunkle Kante. Ich hob den Bettvorhang. Meine Kehle wurde trocken. Ein zusammengerollter Schlafsack war an der Wand festgeschnallt. Daneben eine halbgeöffnete Tasche mit Kleidung. Darüber ein Messer. Schwarzer Griff. Ohne Scheide. Kein Küchenmesser. Ich berührte es nicht. Ich ging hinaus, schloss die Tür im gleichen Winkel, die Hände zitternd. Ich schickte Tom eine Nachricht. »Wir müssen jetzt reden.« Keine Antwort. 20 Minuten später kam er schnell herein. Sein Blick fixierte mich.
»Was hast du in meinem Zimmer gemacht?«, fragte er allzu ruhig.
»Ich habe geputzt«, sagte ich. »Ich fand einen Schlafsack und ein Messer unter deinem Bett.«
Er sah mich an, dann lächelte er steif.
»Du solltest nicht in mein Zimmer gehen. Wir haben Sicherheit vereinbart«, sagte ich.
»Das hier ist nicht sicher.«
Er trat näher, sein Atem säuerlich.
»Mein Freund hat ein schweres Leben. Braucht einen Ort. Er bewahrt seine Sachen dort auf.«
»Wer ist es?«, fragte ich.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er. Ich packte eine Tasche, rief den Vermieter wegen des Vertrags an und schrieb meinem Freund, ich würde für ein paar Tage weggehen.
Tom lief hin und her, öffnete Schubladen in seinem Zimmer, das Bettgestell knarrte. In dieser Nacht saß ich mit dem Stuhl unter meiner Türklinke, Schloss gedreht, Rucksack bereit. Um 2 Uhr morgens öffnete und schloss sich Toms Tür. Um 2.31 Uhr vibrierte mein Telefon. Ein zweiter Sensor über meiner Tür zeigte Bewegungsspitzen. Leise Schritte vor meiner Tür, eine Pause, dann gingen sie weiter. Die Haustür öffnete sich langsam und schloss sich. Ich wartete 30 Minuten, öffnete die Tür einen Spalt. Der Flur war leer. Vom vorderen Fenster sah ich geparkte Autos, einen leeren Bürgersteig und eine Katze, die Straße überquerte. Niemand. Am Morgen ging ich zu einem Motel, bezahlte 7 Nächte. Ich schlief mit dem Rucksack gegen die Tür, der Fernseher eingeschaltet auf leiser Lautstärke. Am dritten Tag kam ich mittags zurück, um die Post zu holen. Tom war weg. Das Haus war warm. Ich überprüfte seine Tür, klopfte und trat ein. Der Bettvorhang war weg. Kein Schlafsack, keine Tasche, kein Messer. Ein Ersatzschlüssel mit rotem Plastikkopf lag auf der Kommode, verkratzt. Er gehörte nicht zu uns. Ich berührte ihn nicht. Ich trat zurück. Ich wechselte erneut das Schloss der Haustür und schickte Tom ein Foto. Er antwortete, toll. Ich fragte ihn, ob sein Freund zurückkommen würde. Keine Antwort. In dieser Nacht dachte ich über die Ruhe von Schatten nach. Ruhe bedeutet keine Sicherheit. Ruhe kann Übung bedeuten. Ich brach den Vertrag mit Hilfe des Vermieters und der Unterstützung meines Freundes, verlor Geld und Stolz. Tom bestritt es nicht. Nur Nachrichten, ohne Groll. Ich ließ die Kamera in ihrer Box, als Erinnerung daran, dass ich sie vielleicht wieder brauchen würde. Die Lektion ist klein. Stell Fragen. Vertraue dem Gefühl eines Schlosses. Auf die Bewegung eines Buches, auf Schlüssel, die nicht am Platz sind. Wenn sich dein Zuhause anders anfühlt, glaube es. Wenn du einen Schlafsack und ein Messer unter einem Bett findest, hast du nicht den Anfang gefunden.
Du hast die Mitte gefunden. Der Anfang geschah, während du schliefst. Der Rest kam bereits. Leise Schritte in einem dunklen Flur. Entschlossen. Sicher.